Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Zu Gast bei mir, Experte für Krisenkommunikation und politisches Lobbying, Herr Markus Kurz. Herzlich willkommen, Markus.
Vielen Dank, ich danke, dass ich hier sein darf.
Markus, Erfolg darf leicht sein. Wie glaubwürdig ist dieser Satz für dich?
Also, das würde jetzt mal damit beginnen, wie man Erfolg definiert. Was für den Einzelnen Erfolg ist, das ist sicherlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich würde das voll und ganz unterstreichen, dass er leicht sein darf, weil ich auch der Meinung bin, dass wir uns viele Dinge in unserer Gesellschaft schwieriger machen, als sie in Wirklichkeit sind.
Heute sprechen wir ja über deine Entwicklung zum Unternehmer, zu einem Unternehmer, der sich zur One-Man-Show bekennt und hier auch den perfekten Rahmen für sich entdeckt hat. Wir sprechen über dich, deine Vorstellung von Erfolg, deine Entwicklung und natürlich auch über deine Funktion als Krisen-PR-Manager, der national und international unterwegs ist. Aber am besten stellst du dich uns einmal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, dann folgt wahrscheinlich als erstes das Unvermeidliche, die Altersangabe. Also, wie schon erwähnt, mein Name ist Markus Kurz. Ich werde jetzt bedauernswerterweise in dieser Woche 54 Jahre alt, aber jedes Alter hat seine wunderbaren Momente. Ich habe, und in dem Zusammenhang durfte ich auch die Autorin dieses wunderbaren Podcasts, die Astrid, kennenlernen, nach dem Abitur begonnen, Jura zu studieren. Es hat mir dann irgendwie nicht so gefallen, weil ich tausend Flausen im Kopf hatte. Ich wollte irgendwas mit Politik und Journalismus machen. Und während dieses Studiums bin ich dann für eine lokale Zeitung durch die Gegend gelaufen. Das ist so die Kernertour, die man da im Journalismus eben so mitnimmt. Und auf einer dieser Touren ist mir der örtliche, im Jahr 1994 war es, glaube ich, mir der örtliche Landrat begegnet, dessen Pressesprecher gerade das Handtuch geworfen hatte und der mir dann also mit meinen 23 Jahren anbot, sie könnten mein Büroleiter und Pressesprecher werden. Jetzt muss man wissen, dass ein Landrat in den 90ern in Bayern ein so etwas wie ein unumstrittener Herrscher, König, war. Und das hat mich natürlich so begeistert, eine solche Aufgabe übernehmen zu dürfen, dass ich das dankend angenommen habe und das Jurastudium dafür über Bord geworfen habe. Und im Verlaufe dieser 6 Jahre, die eine wunderbare Lehrzeit waren, als Pressesprecher eines Landrates und eines Landratsamtes, im Verlaufe dieser Jahre habe ich eine schön klammheimlich eine selbstständige Existenz aufgebaut, ein eigenes Unternehmen angemeldet. Und ja, daraus wurde dann ein 30-jähriges Dasein als One-Man-Show. Weshalb ich den Begriff Unternehmer für mich, ja, der ist ein bisschen hochgegriffen, wenn man alleine tätig ist. Als Unternehmer sehe ich immer die Personalverantwortung tragen, die den Mut haben, in diese Mühle hineinzugehen, Mitarbeiter zu beschäftigen. Diesen Impetus hatte ich nicht. Da war ich immer ein bisschen zu feige für. Ich bin alleine geblieben. Und ja, das ist mal so grob der Werdegang.
Was genau ist denn, damit wir uns das alle vorstellen können, Krisen-PR?
Also Krisen-PR heißt, was ich seit einigen Jahrzehnten jetzt tue, ist, dass ich praktisch als ausgelagerte Pressestelle, als ausgelagerter Pressesprecher für Unternehmen fungiere. Anfänglich habe ich das nur für Politiker gemacht. Also ich bin ordentlich mandatiert als Pressesprecher für Politiker und Unternehmen und habe dann ein bisschen ein Faible dafür gefunden, auch Kunden anzunehmen, die ein problematisches Öffentlichkeitsbild haben, habe auch für verschiedene Botschaften ausländischer Staaten, was ja immer noch nicht ganz so leicht kulturell auch zu vermitteln ist, was ein Staat aus anderen Kontinenten so tut und welche Interessen er in Europa hat. Ich habe dann den Weg dahin gefunden, auch solche Mandate anzunehmen, bis hin zu Unternehmen, die sich in sehr akuten Krisensituationen befinden, in denen Straftaten geschehen sind oder was auch immer, um die Medien gegenüber zu erklären, warum das geschehen ist und warum man es in Zukunft besser machen will. Das ist der Teil der Krisenkommunikation, in dem ich mich sehr wohlfühle. Und der zweite Teil, den ich beruflich mache, ist das politische Lobbying. Das ist ein Überbleibsel auch eben aus meiner jahrelangen, insgesamt habe ich, glaube ich, 30 Mannjahre für verschiedene Politiker als Pressesprecher gearbeitet. Wieso 30 Mannjahre? Weil ich eben selbstständig als One-Man-Show meistens mehrere Kunden gleichzeitig hatte oder die Pressearbeit eben für mehrere Abgeordnete gleichzeitig in manchen Jahren gemacht habe. Und daraus ist erwachsen eben, dass ich Unternehmen auch darin unterstütze, ein im klassischen politischen Lobbying, das hat ja das hat ja nicht den allerbesten Ruf, zu Unrecht, wie ich der Meinung bin. Aber auch diesen Part decke ich ab. Ja, das ist es ganz einfach ausgedrückt. Es gibt ja dieses Wort von der vierten Macht, vierten Gewalt im Staate. Diese Funktion nehmen Medien tatsächlich wahr, weil ich ja in vielen Jahren Berufstätigkeit festgestellt habe, dass manche Missstände ohne die Medien eben nicht abgeschafft würden oder dass das vieles zum Besseren hin wendet. Womit ich mich auch völlig konträr laufe zu jeglicher Kritik an Medien, die man jetzt so oft mal auf den Straßen, auf Plakaten liest, dass es alles gleichgeschaltete Systemmedien werden. Das ist aus meiner Erfahrung heraus alles ganz großer Quatsch, sondern die Journalisten, Medien geben sich es gibt immer überall schwarze Schafe, aber geben sich aus meiner 30-jährigen Erfahrung heraus allergrößte Mühe, Dinge gut darzustellen, die gut sind, aber eben auch Dinge schlecht darzustellen im Staat, die nicht so gut laufen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ein Politiker, ein Unternehmen, eine Institution, das in den Fokus einer negativen Berichterstattung gerät, diesen Prozess mitgestalten kann. Das heißt, dass ich intern mir erstmal klar darüber werde in einem Unternehmen, was tatsächlich schiefgelaufen ist, wenn die Vorwürfe falsch sein sollten, wenn es ein neidischer Wettbewerber ist, der etwas Gerüchte streut oder dergleichen, dann wird man die Redaktion auch sehr schnell sehr gut davon überzeugen können, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Das kenne eigentlich keine Redaktion in Deutschland, die das anders handhaben würde. Wenn an den Vorwürfen etwas dran ist, dann muss man sich eben damit abfinden, dass man halt nun mal auch etwas falsch gemacht hat, was jetzt nicht nur den eigenen Wirkungskreis betrifft, sondern halt scheinbar auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Dass man wohl etwas getan hat, womit man auch der Gesellschaft schadet. Und dann muss ich mich dieser Kritik eben auch offensiv stellen. Ich werde nichts besser machen damit. Ich weiß, es gibt viele Berater, die sagen, mit investigativen Medien spricht man am besten gar nicht. Dann ist das Ergebnis das Beste. Man sollte wenig Futter für die Berichterstattung geben. Ich bin da diametral anderer Ansicht, weil ich einfach daran glaube, dass Unternehmen eine gesellschaftliche Aufgabe haben und dass sie zur Aufklärung und zur Beseitigung von Missständen auch beitragen müssen, wenn die sich im eigenen Haus abspielen. Und deswegen heißt für mich Krisenkommunikation in solchen Fällen erst einmal sehr schnell intern zu analysieren, sind die Vorwürfe berechtigt oder nicht? Und wenn sie berechtigt sind, dies auch zuzugeben, nichts zu verbergen, Daten und
Verantwortung
Fakten offen
übernehmen.
zu legen, manchmal stößt das auch auf rechtliche Hindernisse, wenn es um konkrete Mitarbeiter geht, dann stehen Persönlichkeitsrechte entgegen. Aber ich bin, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, einfach grundsätzlich der Ansicht, dass Unternehmen dann offen damit umgehen sollten, gleichzeitig auch erklären müssen, natürlich, wie sie es in Zukunft besser machen wollen und das den nachforschenden Journalisten, den Investigativjournalisten auch so mitteilen und so erklären sollen. Ich bin der Meinung, dass dann fürs Unternehmen auch das Ergebnis in der Öffentlichkeit, das Bild in der Öffentlichkeit, es ist ja etwas Schlimmes passiert. Man wird ja sicher nicht gelobt dafür. Aber dass das Ergebnis in Summe in der öffentlichen Wahrnehmung, im Image besser aussieht, wenn man aktiv mit den Medien zusammenarbeitet und mitwirkt, als wenn man sich verschließt oder Dinge leugnet, die eigentlich nicht mehr zu leugnen sind.
Zwei Fragen, die sich mir auftun: Sind die Leute von Anfang an ehrlich? Und zweitens, wie kommen die Leute zu dir? Also es kann ja auch so sein, dass die Leute deshalb von Anfang an ehrlich sind, weil sie empfohlen werden an dich, ob das eher Empfehlungsmarketing ist, an dich zu kommen, oder ob die Leute vielleicht dir am Anfang eher nicht die Wahrheit erzählen und du den so lange auf dem Zahn fühlst, bis sie sagen, okay, jetzt rede ich mal Tacheles.
Da gibt es die ganze Spannbreite. Ich habe schon die ganze Spannbreite erlebt. Es ist tatsächlich so, dass ich nicht sehr aktiv für mich werbe. Dagegen spricht jetzt der LinkedIn-Account, über den wir uns ja auch wieder gefunden haben,
Ja.
den ich jetzt tatsächlich, den man ja wohl als Werbung betrachten kann. Ansonsten habe ich meine Aufträge und meine Kunden in meinem Leben fast ausschließlich über Mundpropaganda bekommen. Und um es nicht falsch zu verstehen, das Gros der Arbeit ist die ganz normale Pressearbeit. Man durchforstet also ein Unternehmen danach, was es Gutes tut, was dort besser läuft als im Wettbewerb. Es muss immer etwas sein, was einen Nachrichtenwert für die Allgemeinheit auch hat. Sonst würde es journalistisch nicht aufgegriffen werden. Die Fälle der Krisenkommunikation, über die wir jetzt sprechen, es passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag, passiert ja zum Glück nicht überall jeden Tag etwas strafrechtlich Relevantes oder etwas sonst Schlimmes, was einem das Image auf dem Markt verhagelt. Aber es ist schon so, dass ich Kunden im Vornherein, wenn es eben eine mediale Nachforschung gibt, sie ausdrücklich darauf hinweise, dass es ihnen nichts hilft, wenn sie, nachdem sie es ja in dieser Bredouille jetzt stecken, weil sie versucht haben, Missstände nicht erkannt haben oder sie nicht publiziert haben und nichts dagegen getan haben. Und dass es sicher nichts bringen wird und dass auch jegliches Honorar an mich vergebens sein wird, wenn mir gegenüber nicht die Wahrheit gesagt wird. Also das ist absolute Voraussetzung, dass jemand, der in den Medien angegriffen wird, mir erstmal ehrlich sagt, was davon ist korrekt, ist die Wirklichkeit, es gibt Fälle, wo die Wirklichkeit dann noch viel schlimmer ist als das, was ein Journalist schon herausgefunden hat. Nur dann kann man eine Kommunikationsstrategie aufbauen. Nur dann.
Du hast was sehr Interessantes im Erstgespräch gesagt, dass du erst gedacht hast, du bist hier falsch bei diesem Podcast-Interview. Und zwar dann, wenn es darum geht, dass du derjenige bist, der jetzt den Leuten erzählt, wie Erfolg geht. Da sagst du es du selbst, da wärst du jetzt nicht der Richtige, wenn das unter Erfolg darf leicht sein verstanden wird bei dem Podcast. Ich habe dann eher gesagt, na, du bist knallrichtig und goldrichtig hier, weil es eben darum geht, zu sagen, dass Erfolg, wie du schon anfangs richtig gesagt hast, gehört selbst definiert und es ist oft auch ein Erfolg, der hat mit Lernprozess zu tun, mit Reifungsprozess und auch mit Entscheidungen und gerade die Neins, die man mit der Zeit vollzieht, ich finde, die machen einen zu einem verantwortungsbewussten Unternehmer. Und unter diesem Gesichtspunkt finde ich es eher spannend, mich mit Menschen wie dir zu unterhalten und auch mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, die sich eben nicht dem klassischen Korsett, in das klassische Korsett einfügen, mit den gesellschaftlichen Vorgaben und Richtlinien, die sowieso gerade aktuell super aufgebrochen werden, von allen Seiten kommen. Und die aber dann auch reflektieren und merken, sie wollen es anders gestalten. Heute sagst du ja, du bist heute angekommen bei dir. Was ist nämlich das, was das bedeutet, dass du sagst, ich bin komplett angekommen, beruflich und privat?
Also das mit dem, mit, dass ich an unserem Vorgespräch, wie du es ja richtig gesagt hast, gesagt habe, naja, für den Leuten zu erzählen, wie man erfolgreich ist, das meinte ich tatsächlich. Ich habe in meinem Leben auch sehr viele Fehler gemacht und ich habe wahnsinnige Achtung vor den Menschen, die 100 CEO, Chief Human Resources Officer, was auch immer, Familienunternehmer, die Verantwortung für Hunderte von Mitarbeitern tragen. Tausende von verschiedenen Faktoren, die den Unternehmenserfolg beeinflussen, im Griff haben müssen, was ich ja als One-Man-Show alles nicht muss. Da war nur mein Gedanke, dass ich sagte, naja, also da will ich diesen Leuten jetzt, die da in diesem Punkt allesamt erfolgreicher sind als ich, nicht erzählen, wie Erfolg geht. Aber dann hast du mir erklärt, individueller Erfolg, das sehe ich darin, dass man, wenn man etwas tut, die Kraft hat und den Mut hat, Dinge zu erkennen, die man nicht ändern kann, Dinge zu ändern und zwar schnell und konsequent zu ändern, die man ändern kann, die man falsch hat und dann noch die Weisheit zu haben, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, das hat so in der Art mal ein bekannter CSU-Politiker gesagt, aber ich bin mir da jetzt
Nein, das ist kein, das würde ich gleich mal sagen,
bin
das
mir
war
nicht
zu
ganz
kein
sicher.
Politiker. Nein, das ist eine Weisheitsformel, eine Gelassenheitsformel. Ich werde das mal in die
Ja.
Shownotes schreiben. Ich suche das gerne heraus. Das übernehmen Politiker gerne, aber es geht eher um eine Definition von Gelassenheit, die übrigens ich auch als, neben dieser Formel habe ich noch eine zweite von Gandhi, die ich auch als Wegweiser für mich nehme. Das ist wirklich interessant. Da gibt es echt Gleichklang. Weil das ist wenn man das konsequent lebt, was du sagst, diesen Ausspruch, dann kommt man wirklich sehr weit. Und die witzigerweise, was gerade reinpasst, sage ich, obwohl ich heute keine Werbung für mich und mein Buch machen wollte, vielleicht schneide ich es auch wieder raus, aber genau darum geht es auch in dem Buch Erfolg darf leicht sein, wo es um Weichenstellung geht. Da geht es ja in meinem Buch auch nicht darum, dass ich sage, so geht Erfolg, das würde ich mir nie anmaßen, aber die Weichen dafür kann man stellen und da geht es um 4 Worte, die reichen. Und das hat damit zu tun, was du sagst, dass man wirklich fokussiert und reflektiert, wo kann ich was ändern? Und dann sich bewusst entscheidet, hier auch eine Entscheidung herbeizuführen und dann konsequent handelt. Und da haben wir eine Menge, finde ich, an Dingen, da kann man sich eine Menge an oberflächlicher Managementliteratur sparen, wie ich finde, und wirklich mal gucken, worum geht's denn? Und das wird dann auch deutlich, dass Erfolg nicht leicht ist im Sinne von nichts tun, sondern dass Erfolg halt schon damit zu tun hat, zu denken, da ist der Kopf gefragt. Dann die Emotionen mit reinzunehmen und auch die Werte, das ist der Kompass, die Werte, die Emotion sagt einem auch, was gut für einen ist und was man verantworten kann. Und dann geht es am Ende dann halt neben Kopf und neben Herz dann auch ums Handeln und um die Stimmigkeit für sich zu finden. Und da komme ich zum Thema Bildung auch mal gleich zum nächsten Thema. Du hast ein aktuelles Mandat, was ich unglaublich spannend fand. Stichwort Barcelona. Es geht hier darum, dass du ja auch für eine der renommiertesten Business Schools auf der Welt, die unter den Top 10 gerankt wird, unterwegs bist beruflich. Es trifft sich dort das Who der Manager und die lassen sich dann eben hier informieren über modernes und gutes Leadership. Du bist da auch dabei und da hätte ich gerne mal gewusst, was machst du für die? Erzähl uns mal etwas mehr zu dieser Akademie.
Das ist tatsächlich, muss ich sagen, eines der schönsten Mandate, die ich jemals hatte. Also die Jesse Business School ist eine der führenden Business Schools der Welt. Business School heißt, es ist akademische Weiterbildung für Führungskräfte. Man kann bei einer Business School bei uns einen Vollzeit-MBA machen. Man kann, wenn man schon im Management ist, einen MBA machen und im Beruf gleichzeitig verbleiben. Das ist dann ein sogenannter Executive MBA. Und es gibt spezielle Programme für Kunden, für große Unternehmen auf der ganzen Welt. Was mache ich für die? Wir haben 5 Campusse in New York, Shanghai, Madrid, Barcelona und München. Und ich darf für die Jesse Business School als Pressesprecher für Deutschland fungieren. Das heißt, dass ich natürlich versuche, in den Medien, in den Teilen der Medien, in denen es um akademische Weiterbildung geht, zu platzieren, was wir tun. Und das Zweite, und das ist das ganz Faszinierende, weil es mich dann mit so vielen verschiedenen Themen beschäftigt, wir haben 119 Professoren. Wie es so ist an einer Business School, da sitzen halt im Publikum teilweise Menschen, die schon Personalverantwortung für etliche tausend Mitarbeiter haben. Die fordern einen Professor, der zum einen ein weltweites Renommee in der Wissenschaft hat und zum anderen aber auch ein weltweites Renommee als Berater. Sonst wird der einfach von gestandenen Führungskräften in diesem Audience, in diesem Arimax nicht akzeptiert. Und das heißt, dass unsere Professoren also sämtlich in ihren Fächern von KI über Nachhaltigkeitsthemen, Finanzmärkte, internationales Renommee besitzen. Und was ich versuche, ist, dass ich deren Forschungsergebnisse versuche, in den Medien zu platzieren. Wenn die Forschung sich etwas ergeben, was eben auch von allgemeinem Interesse sein könnte. So hatten wir kürzlich was zur 4-Tage-Woche zum Beispiel im internationalen Vergleich und so weiter in den Medien. Das ist das, was ich da tun darf. Und das ist für mich selbst jetzt, für meinen Erfolg, natürlich auch extrem befruchtend, weil ich mich dort eben mit so vielen verschiedenen Themen und auch mit vielen Arten von disruptivem Denken beschäftigen darf, mit neuen Ideen beschäftigen darf. Wenn man da am Campus herumläuft, dann sind da halt Menschen aus allen Kontinenten, also die fliegen aus aller Welt nach Barcelona und München, um sich diese das anzuhören, was die Professoren dazu sagen haben. Und da gibt es natürlich auch sehr kontroverse Diskussionen. Das bekommt man dann auch ab und zu mal zu spüren, dass wir in Deutschland mit der Digitalisierung nicht so weit sind, wie wir es tun sollten. Wenn man aus unserem Alltag erzählt und dann irgendjemand aus Singapur es erlebt habe, mir sagt, das glaube ich dir nicht, dass dein Arzt was per Fax weiterschickt. Ja, das sind sehr praktisch und theoretisch in einer optimalen Verbindung sehr schöne neue Denkanstöße, die man da bekommt. Und deswegen ist es für mich ein sehr, sehr schönes Mandat, ja.
Wow, also wenn ich dir zuhöre, das wäre auch ganz meine Welt, weil ich liebe es einfach über den Tellerrand zu gucken. Und es ist ja immer das eine, dass jeder hier in jeder zweiten Diskussion wird ja immer der Finger auf Deutschland gelegt, wie bedenkenträgerisch und langsam wir alles ausbremsen und unterwegs sind. Und erst gestern habe ich auch wieder einen Film geguckt, eine Doku zum Thema Singapur, wie weit die auch in der Architektur sind und wie die einfach viel schneller sind und beeindruckend, was die alles auf die Beine stellen. Und ich finde, das ist schon immer das, worum es geht, so ein interdisziplinärer Austausch, aber über Europa hinaus und hier dann sich zusammensetzen, Perspektivwechsel leisten und dann auch wirklich faktisch sehen, wo wer wie hinterher hängt und dann zu gucken, dass man hier ja entweder mehr aufs Gas geht oder die vielleicht mal zu sehr aufs Gas gehen, dann vielleicht auch wieder ein bisschen herbremst, um mal das eine oder andere noch zu reflektieren, bevor hier wieder die Totalkatastrophe passiert. Also ich kann es nachvollziehen, finde es total spannend und werde auch auf jeden Fall hier den Link in die Shownotes geben, damit sich die Interessenten das auch genau anschauen können, weil ich glaube, dass von dieser Business School noch gar nicht jeder gehört hat. Und Frage, du hältst da auch Vorträge oder du sagtest ja, dein Metier ist das geschriebene Wort. In erster Linie schreibst du, oder? Und zwar fachjournalistisch und nicht
Ja.
Posting, weil das lehnst du ja eher ab.
Also ich kümmere mich als Pressesprecher um die klassischen Medien.
Ja.
Ich versuche eben Gastkommentare in den großen deutschen Blättern anzubieten, zu bewirken. Wir hatten jetzt, nee, für die Jesse Business School hatten wir beispielsweise vor einigen Monaten hatten wir einen Kommentar zur Vier-Tage-Woche unseres Professors Jerome Neckebroek als Gastkommentar im Blatt über diese Ausbildung als MBA. Was bringt das denn konkret dann danach im Berufsleben? Da hatten wir einen Bericht im Business Insider. Und ja, diverse weitere. Kürzlich hat auch das Handelsblatt aus einem unserer Programme berichtet. Da hatten wir eine Journalistin vor Ort in München. Was dort, weil du es gerade gesagt hast, wenn ich das anmerken darf, was dort diese Erfolgsfaktoren, über die dort diskutiert wird, das ist tatsächlich etwas, was ich dann auch in meiner Tätigkeit im politischen Lobbying feststelle. Und das ist halt auch so Kernlehre bei der Jesse Business School, dass es wird ja viel über die Politik geschimpft. Und wenn ich mir jetzt mal das Beispiel der Digitalisierung nehme, dann schimpfen wir viel über die Politik. Die Politik habe da so viel falsch gemacht. Das mag schon sein, dass da nicht alles perfekt gelaufen ist in den letzten 20, 25 Jahren. Vielleicht waren auch politische Weichenstellungen nicht ganz optimal. Aber was ich eben immer wieder feststelle, ist, dass der Staat, das sind wir alle, das ist die Gesellschaft, ist die Summe der Individuen. Wir leben in einer Demokratie, nicht in einem autoritären oder diktatorischen Staat. Und das heißt, das ist unser aller Beitrag. Und wenn ich dann eben, wie es mir kürzlich passiert ist, bei einem Arzt stehe und eine Dame vor mir steht, die in einem Alter von unter 40 gewesen sein müsste, und der mit Engelsgeduld die Dame dort erklärt, dass sie ihr jetzt kein Papierrezept mehr gibt, weil das Rezept auf dieser kleinen hübschen Karte und sie nur noch die Chipkarte beim Versichertenkarte in der Apotheke erreichen muss. Und diese Dame sich dann endlos darüber beschwert, laut wird und mit dem lauten Ausruf Scheiß Technik die Praxis verlässt. Jetzt mag man sagen, ja, das sind doch Einzelbeispiele. Ich bin der festen Überzeugung, nein, sind es nicht, sondern eine Form von Technikverweigerung oder fehlender Digitalisierung. Das ist das Gesamtwerk von uns allen im Alltag. Und Erfolg würde für mich heißen, in einer Gesellschaft und für sich persönlich, dass man nur allem Neuen gegenüber offen ist. Man muss nicht alles adaptieren, aber dass man grundsätzlich allem Neuen gegenüber offen ist und dann eben sich selbstkritisch fragt, liegt es vielleicht an mir, dass mein Unternehmen jetzt gerade da nicht weiterkommt, weil es dieses Tool und diese KI schon seit 3 Jahren gäbe, die Wettbewerber sie schon hat, aber ich sie nicht will, weil ich denke, sie bedroht meinen Arbeitsplatz oder ist vielleicht irgendwann mal besser als ich oder was auch immer. Also ich glaube einfach, dass wir uns alle selber da an die Nase fassen sollten und dass die meisten Missstände, wenn es hinten und vorne an Geld fehlt, wir alle miteinander mit etwas mehr Nachdenken und etwas mehr Rücksichtnahme selbst ändern könnten. Wenn keiner mehr seine Papierchen auf die Straße wirft, dann brauchen wir auch keine milliardenschweren Straßenreinigungen mehr. Und das sind alles unsere persönlichen eigenen Beiträge zu dem, wie unsere Umgebung ist. Und ich glaube, das haben wir hier ein bisschen vergessen. Da wird immer gleich nach dem Staat gerufen, der Staat am Ende eigentlich gar nicht viel tun kann, wenn die Bürgerinnen es nicht befolgen.
Ich sage hierzu an der Stelle, ich habe vor kurzem erst wieder etwas gelesen im Hinblick darauf, da sagt ein engagierter Schulleiter, der eben, ich würde ihn als modern bezeichnen, unterwegs ist und das mitgehen will und den ähnlichen Ansatz hat wie du, der sagt, es gibt jetzt aktuelle Untersuchungen, dass 53% der Beamten sich weigern, diese Sache mitzugehen und glauben, dass KI ein Trend ist. Ja, das ist jetzt nur eine Studie, klar, von vielen. Ich allerdings sage dazu, ja, man muss es aber auch nochmal dahingehend unterscheiden zwischen dem Sichtbaren und das, was ich als Coach ja auch oder als Implementierungspartnerin auch als unsichtbare Sache bezeichne. Es gibt auch sowas wie innere Bremsen. Also das weißt du ja bestimmt auch. Je nach Persönlichkeit haben es manche besonders schwierig mit Veränderungen und die Veränderungsresistenten sind oft auch in Behörden zu finden oder gehen gerne in Resonanz mit Lehrer, aber mit Beamtentum. Und dann gibt es aber auch unterbewusste Bremsen, die sie einfach aufgrund von den Erfahrungswerten, die schwierig waren, da einstig mit Veränderungen mitzugehen, sich gegeben haben. Die kann man natürlich heutzutage lösen. Aber ich sage mir halt auch immer, ähnlich wie du, man muss wissen, entweder kann man sich von sich aus öffnen oder man holt sich mal Unterstützung, weil ich glaube, jedem muss klar sein, dass KI nicht aufzuhalten ist. Und bei mir ist ja noch schlimmer, Markus. Ich bin ja seit dem Studiengang Online-Medien gibt in Mosbach, so ein kleiner Ort in Süddeutschland. Da wurde schon seit Beginn des Studiengangs gesagt, Online-Medien brauchen wir wahrscheinlich nicht, ja. Und jetzt sagen alle, hups, wir haben eine Welle von Digitalisierung.
Ja,
Also, das
ja,
ist für mich immer wieder
ja.
erstaunlich.
Haben die ernsthaft gesagt? Oh, wow.
Ja, es gibt
Bin
Leute, die
beeindruckt.
sprechen immer von so einer plötzlichen Welle. Ja. Und da denke ich mir oft so, also die Hochschule wusste schon immer, dass es ernst zu nehmen ist. Wir haben so einen kleinen hochgezogenen, ich glaube für 8 Leute damals, für so hochgezogenen, wie nennt man das? Das waren nicht mal echte Räume, das waren so hochgezogene, ich sag mal, Container oder sowas. Und da wurde das vorsichtig angegangen. Und jetzt heißt es Online-Medien, von digitalen Medien auf Online-Medien, namentlich dann umgeswitcht. Und natürlich haben die einen riesen Zulauf, weil heute jeder weiß, digitale Leute braucht man überall. Jetzt braucht man aktuell sehr viele KI-Berater und Consulter, weil das natürlich ein Thema ist. Aber ich bin immer noch erstaunt, dass viele Leute so lange die Augen zumachen und Argumente haben, warum man das nicht braucht. Und dann nach 20 Jahren schon oder nach 15 Jahren, jetzt, wo das alles schon am Laufen ist, plötzlich jetzt 2024 sagen, huch, jetzt erschreckt mich das Thema. Also, ja, könnte man lange drüber reden, machen wir jetzt aber nicht. Wir
Vor
bleiben bei.
allem, wenn ich das vielleicht kurz
Ja,
anmerken darf, vor
ja,
allem vor einem Hintergrund erstaunt
ja,
mich das immer wieder,
ja.
weil wir auch zusehends verlieren, dass Informationen Hohlschuld sind. Das heißt, bei den verschiedensten Bereichen höre ich immer wieder, ja, das haben wir vor 10 Jahren nicht gewusst. Ja, das hat uns keiner gesagt. Wenn man mal aufmerksam, wenn man sich nicht vom Algorithmus, das mag manchmal sinnvoll sein, aber wenn man sich nicht komplett dem Algorithmus ausliefert, welche Medien man konsumiert und welche nicht, sondern es sich bewusst selbst aussucht und ich rate da zur klassischen Methode, eine fertige Zeitungsausgabe als E-Paper mal drüber zu gucken, weil das ist einfach eine wunderbare journalistisch-professionelle Kompilation von Nachrichten, die man da in FAZ, Süddeutsche Welt, Bild, Spiegel, Fokus, wo auch immer hat. Und da mal drüber zu gucken, dann stellt man nämlich fest, dass alles das, auch Vergleiche mit dem Ausland, in den Medien breit diskutiert wurden, weil die Journalisten in ihren Fachgebieten drinstecken, die Trends kennen, sie auch kommunizieren. Also die Information über all das, die war schon immer da. Es kann niemand sagen, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht gekannt. Wir sind da einfach sehr, sehr gemütlich geworden, und jetzt nicht davon zu reden, dass der Medienkonsum vieler Menschen sehr, sehr problematisch ist. Aber es gibt diese Qualitätsmedien in diesem Land, die uns die
Ja.
Informationen hervorragend aufbereiten. Wir nutzen es nur nicht genug, um uns dann zu beschweren.
Ja.
Wir haben es nicht gewusst.
Richtig, richtig. Und übrigens zum Thema Fachjournalismus verweise ich an der Stelle auch ein Interview, das vor kurzem bei mir interviewt wurde und veröffentlicht wurde, bei mir unter Erfolg darf leicht sein. Und zwar auf Herrn Dr. Gunter Schunk. Ist nämlich auch Fachjournalist. Und wir sprachen auch über guten Fachjournalismus in dieser Folge. Und er ist tätig bei der Vogel Communications Group mit Sitz in Würzburg. Und da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich auch im Hinblick auf gute Entscheidungen zu treffen und eben auch, was du jetzt sagst, nichts zu verpassen an wirklichen wichtigen Entwicklungen, wie wichtig das eben ist. Und du sagst ja selber für dich, Schreiben ist, also das schriftliche Wort ist das, was dein Handwerk ist. Sag mir mal aus deiner Erfahrung, ist das ein Handwerk, das du so gelernt hast in der Journalistenschule oder hast du dir schon in der Schule dich da begeistert und weitergebildet? Also wie hat sich dein Stil, in Sachen Schreiben und Journalismus entwickelt?
Also, ich darf vielleicht als Einstieg mal, damit man sich das jetzt wieder in Verbinden mit Krisenkommunikation ein bisschen vorstellen kann, was das konkret heißen kann. Wenn jetzt ein Unternehmen ein neues Produkt herausbringt und hätte halt ganz gerne, dass es kostenlose Werbung durch die Medien gibt, weil das Produkt einen gesellschaftlichen Bezug hat und man darüber vielleicht redaktionell berichten kann, ohne dass eine Anzeige geschalten werden muss, dann ist das eine Standardarbeit, dass man eben eine Pressemitteilung darüber verfasst und die versucht so zu verfassen, dass es Journalisten die Tür, die Möglichkeit eröffnet, es auch in die Berichterstattung einfließen zu lassen. Aber ich habe am Anfang erzählt, ich habe das Studium abgebrochen. Ich sage immer, ja, manchmal sage ich spaßig, wenn ich gefragt werde, warum ich den Job mache. Dann sage ich, weil ich habe da nichts wirklich Ordentliches gelernt. Nee, Spaß beiseite. Ich habe es mir wirklich durch Praxis erworben. Ich war im Büro des Landrates, da ging es eben darum, auch mal die Arbeit deines Vaters in seinem Referat oder so. Zu verkaufen, der Öffentlichkeit zu sagen, die ein Anrecht darauf hat, was machen die Jungs, was machen die Frauen und Männer in dem Landratsamt denn den ganzen
Zum
Tag?
Beispiel, mein Papa am konkreten
Genau.
Beispiel,
Ja,
Gartenbauingenieur, warum braucht es das? Warum braucht man einen
exakt.
Rosengarten und so weiter,
Warum
ja.
gibt es denn Steuergelder dafür? Und das zu kommunizieren. Wenn du dich zum Beispiel vielleicht erinnerst, ich habe damals eine Beilage in der größten Tageszeitung vor Ort organisiert, in der wir einmal im Monat dargestellt haben, was ein Landratsamt so macht, damit die Leute das auch. So, diese Arbeit habe ich dann parallel dazu begonnen, örtliche Abgeordnete. Im Nachhinein muss ich sagen, also so ganz mit dem Beamtenrecht vereinbar war das immer nicht, was ich da so alles getan habe. Aber für mich war völlig klar, nach ein paar Jahren gehe ich da raus und mache mich selbstständig.
Verstehe ich gut.
Und dann habe ich parallel dazu angefangen, örtliche Abgeordnete so lange zu nerven und zu sagen, ich möchte deine Pressemitteilungen und deine Reden schreiben, bis der erste mal gesagt hat, damit der endlich Ruhe gibt, lass ihn meine Reden schreiben. Das war damals ein von mir mittlerweile leider verstorbener, sehr geschätzter parlamentarischer Staatssekretär von Norbert Blüm, örtlicher Bundestagsabgeordneter, der irgendwann mal vor mir saß und gesagt hat, schreiben Sie mir eine Rede für so. Und dann wurde ich schrittweise sein Pressesprecher. Und dann habe ich im Verlaufe nach dieser allerersten Lehrzeit bei der Lokalzeitung, also rauszugehen und über den Faschingsempfang zu schreiben, über die Kleingärtner zu schreiben, haben sich die Aufgaben so langsam aber sicher, haben sich meine Aufgaben da erweitert. Aber ich habe tatsächlich in diesen ersten Jahren bestimmt, ich muss jetzt nachdenken, also wenn man das dann mal so, es waren sicherlich Tausende von Texten, die ich geschrieben habe. Und das ist schon etwas, ich sage, also das ist schon so eine Grundskill, die man haben sollte, die ich zum Glück mitbringe, dass mir Formulieren sehr leicht fällt und dass ich auch unter hohem Zeitdruck druckbare oder verlesbare Texte zu jedem möglichen Thema erstellen kann. Das ist jetzt schon so eine Grundfähigkeit, ohne die man diesen Job meines Erachtens nicht ordentlich machen kann. Und darin fühle ich mich sehr wohl. Aber das habe ich mir wirklich nur durch Übung erworben. Also ich habe da kein Journalistikstudium oder sowas hinter mich gebracht. Das habe ich mir durch Übung erworben. Und irgendwann mal ging das in Fleisch und Blut über.
Vielen Dank. Ich finde das sehr interessant, Markus, weil es auch dem Hörer von heute, auch vielleicht der jungen Generation, aber wieder deutlich macht, wie wichtig an dem Beispiel, du hast es sehr schön ausgeführt, diese Übung in der Praxis ist, weil durch dieses vom Kleinen wirklich ins Kleine und über Arbeiten in einem, an einem kleinen Blatt erstmal sich dann trainieren und dann konsequent und mit der Zeit ist man plötzlich belastbar, weiß, worauf es ankommt. Und ich bin überzeugt davon, dass der Weg immer viel besser ist, wenn man von der Praxis in die Theorie geht und dann vielleicht wieder zur Praxis. Aber da spricht jetzt natürlich jemand wie ich, der sich immer als Bindestrich versteht, wenn man es sprachlich sieht. Da hast du nie einen guten Stand, wenn du dich als Bindestrich siehst, weil Bindestrich heißt ja, ich verbinde ja immer die Theorie in der Praxis oder will Wissenschaft das Wissen praktisch machen. Und da hast du immer das Problem, dass du immer im doppelten Konflikt unterwegs bist. Die Wissenschaftler sprechen dir die Wissenschaftlichkeit ab und die Praktiker sagen, es ist zu wissenschaftlich. Also du musst, also das ist dann immer, wenn du dann das Feedback kriegst, jetzt läuft's, dann hast du alles richtig gemacht. Aber diese Funktion ist nicht einfach, ja. Und wenn am, und das ist das, wo ich immer sage, die Reihenfolge, aber um richtig gut zu werden, wäre tatsächlich, man fängt bei der Praxis an, geht dann in die Theorie oder von der Theorie wieder in die Praxis. Das ist mein ständiger Kreislauf, den ich seit über 20 Jahren bediene. Aber ich merke es auch, wenn Leute erst jetzt in deinem Bereich ist es das Schreiben, aber das kannst du auch übertragen auf Medizin. Wenn Leute erst eine Ausbildung zum Beispiel zum Physiotherapeuten gemacht haben und überhaupt mal in der Branche drin sind, dann sich entwickeln zu Mediziner und Chirurgie machen und merken, da gibt es ja über den Tellerrand auch noch viel anderes, Chiropraktik, Manualtherapie und sich dann wirklich vielseitig das Ganze erschließen, sind die viel besser in der Umsetzung, weil sie viel effizienter sein können und unter Zeitdruck viel mehr erreichen, was du auch gerade beschreibst, als wenn sie da immer in diesem Theoriegebäude drin sind. Und sobald was dann nicht funktioniert, sind sie irritiert, was nicht mehr in die Tabelle reinpasst oder in die Skizze oder in das, was einem da theoretisch erklärt wurde. Also das finde ich super, dass du das ansprichst. Und wenn wir nochmal dabei bleiben, du in der Oberpfalz, in Amberg, im Landratsamt, startend, du hast ja dann, ich glaube 2005 so, kannst mich gerne auch gleich korrigieren, hat ja der Weg für dich dann gestartet in Richtung Berlin. Und das hat ja auch sehr viel mit dir gemacht, weil du ja dann aus dem kleinen Denken ins größere Denken kamst. Und mit Blick auf dein Privatleben hast du ja schön die Brücke zwischen Oberpfalz und Berlin geschafft. Du lebst ja heute mit deiner Partnerin oder Frau, das weiß ich jetzt nicht, in einem Bauernhof, in einem kleinen Ort in der Oberpfalz und ihr seid beide regelmäßig beruflich in Berlin. Das ist ja schon eine Entwicklung. Was hat denn dieser Stadtwechsel und dieser Blick über den Tellerrand dann mit dir gemacht?
Ja, also das berichte ich sehr gerne, weil das war tatsächlich faszinierende Sache. Darf ich zu diesem Theorie-Praxis vorher noch einen
Ja,
kurzen Einschub
sehr
machen?
jederzeit gerne.
Weil mir gerade ein Beispiel eingefallen ist, das
Ja.
das bestens beschreibt. Ich
Ja.
hatte in der Corona-Krise, habe ich mir mich mit einem unserer Jesse-Professoren, mit Professor Hafenbrädel, über seine neueren Forschungsergebnisse unterhalten. Und dann hatte sich der mal angesehen, hat sich wissenschaftlich damit beschäftigt, warum denn die Akzeptanz der Corona-Tests in Deutschland so viel niedriger war, als in anderen Ländern und man damit eben der Ausbreitung der Krankheit mehr Vorschub, geleistet hat. Und dann kam er zu dem Ergebnis, dass das wohl nicht leicht genug erklärt worden sei, weil die Menschen jetzt mit, was es denn heißt, wenn ein Test falsch positiv oder falsch negativ ist, was diese ganzen Begrifflichkeiten denn bedeuten. Und dann hat er in mehreren Seiten mathematisch diese Begrifflichkeiten erklärt und kam eben dann darauf, dass die Leute das nicht verstanden haben und eben denken, bringt ja eh nichts und es generiert so und so viele Fehler. Und dann hat er ganz einfach gesagt, das liegt daran, dass in der öffentlichen Darstellung mit Prozentzahlen gearbeitet wird. Und bei Prozentzahlen ist immer die Frage, Prozent wovon? Und
Genau.
wenn ich dann in diese Transferleistung hineingehen muss, dann wird das Ganze unter Umständen im Vorbeigehen in den Nachrichten schon unverständlich. Und dann habe ich mich dran gemacht und habe gesagt, so, das ist jetzt Theorie. Was mache ich jetzt praktisch medial draus? Das war dann für mich auch eine schöne Frage der Transformation von Theorie zur Praxis, weil ich wäre fast wegen Mathematik durchs Abitur geflogen und dann hatte ich auf einmal der Professor da, der Marketing mit mathematischen Methoden erfasst und dann hat er mir seinen 10-Seiten-Aufsatz auf Englisch gegeben. Und ich habe es in tagelanger mühsamer Arbeit geschafft, einen One-Pager daraus, pressetauglichen One-Pager herzustellen, der eben einfach erklärt hat, was es mit den mathematischen Relevanzen von Corona-Tests und mit den Fehlerquoten auf sich hat. Und es war dann ein schöner Erfolg, weil dieser Artikel, als wir ihn versandt haben, von etlichen Fachmagazinen, nicht nur aus dem Ärztebereich, aufgegriffen wurde. Aber das war
Sehr schön.
ein großartiges Beispiel dafür, wie sich Theorie und Praxis vereinen lassen müssen, um zum Erfolg zu kommen, dass ich die wunderbarsten theoretischen Erkenntnisse habe, wenn ich sie nicht passend kommuniziere und mit Worten kommuniziere, die jeder verstehen kann, dann verpufft das und führt zu völlig falschen Entwicklungen. Sorry für den Einschub. Jetzt komme ich
Ganz
zurück
kurz, ich bin
zu.
ja ganz, ganz groß, ich bin ja echt dankbar für den Einschub, weil ich das finde, da muss ich auch wieder Einschub machen, aber deswegen sind wir hier in dem Podcast, es darf lebendig sein und sich so entwickeln, wie es sein soll, also wie es sein darf und nicht wie es sein soll. Die Sache ist nämlich die, du sprichst mir dann auch aus der Seele, auch wieder Transfer zu dem Podcast-Interview, das ich gerade geführt habe. Also Transformation ist Kommunikation und die Kommunikation muss aber klar sein und eindeutig zwischen innerer und äußerer. Das ist auch ein Fazit aus dem im Interview mit Vogel Communication, sowohl mit dem Herrn Bauer habe ich gesprochen und mit dem Herrn Schunk, also mit es lohnt sich anzuhören. Das ist nämlich entscheidend für die Zukunft und auch entscheidend für Krisensituationen, wenn da wieder was mit Corona kommt, dass es wirklich einfach sein muss. Und da rennt es bei mir auch wieder offene Türen ein, weil das immer wieder bei Erfolg darf leicht sein. Mit leicht meine ich tatsächlich, und deswegen habe ich auch das Hirnfreundchen entwickelt. Das ist nicht nur ein spielerisches Icon, sondern es ist mit der Zeit, wenn man dann mit der Zeit mehr darüber erfährt, immer das Angebot, die Dinge leicht zu machen. Und dann, wenn sie hirnfreundlich sind, dann hast du sowohl das Bild, dann die klare Sprache. Es muss auch ein Narrativ ergeben, das wirklich Sinn macht und kein Unsinn erzeugt oder Verwirrung im Kopf erzeugt. Und dann wird es leicht für alle Beteiligten. Und ich glaube, dann sind die Leute auch wieder gerne motiviert, was wir vorhin angesprochen haben, die Veränderungen scheuen, weil sie da irgendwie so eine wahnsinnige Schwere vermuten oder irgendwelche Umwege. So, jetzt aber wieder zu dir.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außerdem, dass es dann eben auch, wenn Pressemitteilungen, wenn Kommunikationsunterlagen so gestaltet sind, man auch makes life of the journalist easier, also dass man dann auch das Leben des Journalisten erleichtert, weil die auch
Ja.
unter hohem Zeitdruck stehen und es einfach schwierig für sie ist, wenn sie Sachen bekommen, wo sie sagen, die muss ich jetzt erstmal in deutsche Sprache transformieren.
Ja.
Je erklärbarer, desto leichter tut man sich da. Aber bevor ich jetzt einen weiteren Einschub, ich dann zu deiner Frage mit Berlin.
Ja.
War dann tatsächlich so, dass hab dann viele verschiedene Politiker beraten, also ich habe die Pressearbeit ihnen abgenommen und versucht auch da wieder zu transformieren, die Dinge, die ein Bundestagsabgeordneter so den ganzen Tag in seinen Ausschüssen in Berlin treibt, eben so zu transferieren, dass sie auch für die Bevölkerung vor Ort interessant sind, dass man die Auswirkungen für ihr tägliches Leben erkennt. Und das an den Medien anzubieten, darüber zu berichten. Und dann sind so die ersten Unternehmen bei mir aufgeschlagen. Am Anfang waren es kleine mittelständische Unternehmen aus der Oberpfalz, die ihre Medienarbeit eben von mir haben erledigen lassen. Und dann hat sich so schrittweise weiterentwickelt, der Abgeordnete, für den ich da gearbeitet habe, von dem ich sagte, er sei Staatssekretär bei Norbert Blüm gewesen, wurde anschließend Vorsitzender des Entwicklungshilfeausschusses im Deutschen Bundestag, heute Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ein etwas treffenderer Titel als nur das Wort Entwicklung hier anzubringen. Und da kam ich dann auch in Kontakt mit Botschaftern auswärtiger Staaten, die wieder ein Interesse daran hatten, ihr Land in einem, ist ja für auswärtige Staaten, kleinere Staaten wichtig, in Deutschland präsent zu sein und ein gutes Image in deutschen Medien auch zu haben. Und dann kamen da erste Aufträge auf mich zu und dann kamen so das erste Mal, durfte ich dann Unternehmen beraten, die dann auch mit überregionalen Medien zu tun hatten. Und ich weiß noch ganz gut, es muss ungefähr 2005 gewesen sein. Als ich das erste Mal einen Kunden hatte, dessen Produkte, dessen Dienstleistungen von solcher Bedeutung waren, dass sich auch eine Bildzeitung damit beschäftigt hat. Das war keine Krisengeschichte damals, das war eben waren einfach interessiert daran, was das Unternehmen tut. Und dann weiß ich noch, dass es für mich natürlich eine große Geschichte war, als ich das erste Mal nach Berlin gefahren bin, nicht zum Sightseeing, sondern und nicht nur zum um für die Arbeit des Abgeordneten zu betreuen, sondern mal in diesen großen Medienhäusern dort, in diesen, ja, ich sag's immer, Herzkammern der Demokratie in den großen Medienhäusern aufzuschlagen und zu sagen, wow, da stehst du jetzt nicht als Besucher, sondern du vertrittst jetzt hier das Interesse eines Kunden. Und das hat mich eigentlich dann von Anfang an fasziniert. Also ich liebe Berlin. Ich habe der Berlin, sind die Bayern ja ganz gespaltener Ansicht über Berlin, aber das Weltoffene in Berlin, die Vielfalt, die man in jeder Hinsicht in Berlin antrifft, die hat mich von Anfang an fasziniert. Und dann kamen eben immer mehr Kunden, die auch, wo es auch erforderlich war, mit bundesweiten Medien zu kommunizieren. Die ersten Medien, mit denen ich da kommunizieren durfte, waren damals tatsächlich Bild und Spiegel. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Und irgendwann, dann hat es nicht lange gedauert, dann hatte ich jetzt auch keine Kunden mehr in der Oberpfalz, nicht weil mir die Oberpfalz nicht gefallen würde, sondern es wurden einfach größere Unternehmen, die bundesweit ausstrahlten. Und so hat sich das dann über die Jahre hinweg entwickelt, was heißt, dass ich jetzt so seit ungefähr 15 Jahren so 1,5 Wochen im Monat in Berlin verbringe. Was du angesprochen hast, also mit dem, die Vereinbarkeit mit dem Familiären, da habe ich schlechte und gute Erfahrungen gemacht. Also in meiner ersten Ehe war das nicht vereinbar. Und meine jetzige Frau, mit der bin ich jetzt, wir hatten jetzt erst 16. Jahrestag vor 2 Tagen. Das ist auf, wer mich kennt, der hat es auf Instagram gesehen und konnte man da verfolgen. Wir sind jetzt seit 16 Jahren sehr, sehr glücklich. Warum? Weil meine, ja, meine Frau hat, ist auch mit Mobile Office gesegnet. Ihr Weg führt sie auch häufiger mal quer durch die Republik, führt sie auch häufiger mal nach Berlin. Und Berlin ist jetzt eine zweite Heimat, ist eben auch so in Deutschland. Also wenn man mit Medienarbeit bundesweit und Politik zu tun hat, dann gibt es halt Berlin und dann kommt mal lange Zeit nichts und dann kommen München und Köln und Hamburg. Aber das ist ein, die, also die Freiheiten, die ich genieße, die erkaufe ich mir eben mit dieser Verfügbarkeit quasi rund um die Uhr für meine Kunden. Aber das ist ein Lebensstil, nicht nur den ich toleriere, sondern der meine Herzensangelegenheit ist. Also das ist ständig etwas Neues zu sehen, ständig etwas Neues zu erleben und gleichzeitig aber auch eben die Freiheit zu haben, als One-Man-Show Kunden auch sein Kundenportfolio frei gestalten zu können und eben auch sagen zu können, wenn man der Meinung ist, das passt einfach mit einem Kunden nicht mehr, dass man das dann auch problemlos beenden kann. Wo ich jetzt, wenn ich 10 Angestellte habe, muss ich mir Sorgen drum machen, wenn ich gesellschaftliche Verantwortung trage, sagen, der Kunde passt eigentlich nicht mehr zu mir, aber ich muss diese 10 Leute im nächsten Monat bezahlen. Das ist eben die Aufgabe, vor der ich so große Achtung habe. Das habe ich nicht und da bin ich dann recht frei in meiner Gestaltung. Aber es ist tatsächlich, wir leben auf einem Bauernhof im tiefen Herzen Bayerns. Da fahren wir dann immer wieder zum Aufarbeiten zurück. Und von dort aus schwärmen wir aus nach, meistens nach Barcelona oder Berlin oder eben dahin, wo uns der Auftrag gerade führt.
Sehr schön. Und ich finde das auch ganz toll für die Zuhörer auch mal zu hören, was häufig gar nicht so thematisiert wird, was aber wichtig ist. Und ich kann es auch wirklich selber unterschreiben, dass eben zum Erfolg, eben wenn man eben einen sehr lebendigen oder abwechslungsreichen Beruf hat, dass das dann eben auch eine große Rolle spielt, eben wie gesagt, die richtige Partnerin dann in deinem Fall auch zu finden, die das mitmacht. Ja, das ist ja, man erlebt es ja häufig im, also Vergleich zu dem, zur Öffentlichkeit. Ja, häufig auch bei Fußballern, die in der Öffentlichkeit ja stark in der Öffentlichkeit stehen, dass da dann oft die Frauen irgendwann entweder das auch nicht mehr mitmachen oder sich selber entwickeln, eine eigene Unternehmung machen und dann trennen sich die Wege wieder oder es passt halt. Aber ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, dass das eine große Rolle spielt, dass man hier, wenn man so wie du arbeitet, nicht so das klassische Leben kann unbedingt. Da muss schon eine Bereitschaft dabei sein. Und dann das Thema Nein sagen finde ich auch sehr wichtig. Ich habe mich zum Beispiel genau aus dieser Überlegung heraus übrigens selbstständig gemacht. Ich hatte immer zwei Punkte. Das eine war, ich wollte immer ehrlich sein. Also ehrlich vor allen Dingen mir gegenüber und das hat ja auch mit den eigenen Werten zu tun, die leben zu können und aber auch neben der Ehrlichkeit entschieden sein können. Und das hat damit zu tun, dass man auch Nein sagt. Und ich habe schon zu Anfängen, auch wenn man immer sagt, am Anfang, man muss doch hier alles machen, damit man Geld verdient. Nee, ich habe da auch schon mir die Freiheit genommen, Nein zu sagen. Weil du sagst ja dann in dem Moment bewusst zu was anderem Ja. Und wenn dich das eine total motiviert, dann kannst du viel machen, ohne dass es dich auslaugt. Aber hab einen falschen Kunden, wo du merkst, es funktioniert hinten und vorne nicht und du weißt schon am Anfang, dass es nicht gehen wird. Dann ist das irgendwie Quatsch. Und ich frage mich nur manchmal so im eigenen, warum merken das manche nicht oder wird es verdrängt oder ist es eine Fähigkeit, dass man das schnell erkennt? Ich weiß es bis heute nicht. Aber was du sagst, finde ich einen wichtigen Punkt, dass man eben auch sagen kann, nein. Und ich glaube, beides ist wichtig. Wenn ich dir so zuhöre, ich glaube, die diesen High-End-Management machen, die du ja bewunderst, wo du sagst, findest du mutig, ich finde das andere genauso mutig, weil. Habe ich mal eine schöne Aussage gelesen. Für One-Man-Shows oder One-Woman-Shows gilt, dass die trotzdem auch immer kurz vorm Nahtod sind. Das ist eine witzige Formulierung. Weil da gehört auch sehr viel Mut dazu und sehr viel Entschlossenheit und Entschiedenheit dazu, sich ständig wieder Aufträge zu erarbeiten oder überhaupt dieses Empfehlungsmarketing aufzubauen, was sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Oder wenn man dann in eine andere Stadt wechselt oder wechseln muss oder so, dann wieder neu anzufangen. Ich finde, da gehört auch sehr viel dazu. Es sind halt nur unterschiedliche Dinge, die es in Kombination auf jeden Fall braucht. Ja. Wenn wir nur das eine haben, ist genauso schlecht, wie wenn wir nur das andere haben. Aber am Ende gehört, was ich jetzt herausgehört habe, bei dir sehr viel Mut dazu, dann auch diese Veränderung. Änderung, sprich die eine Ehe dann auch wirklich zu sagen, das war gut, aber jetzt geht das nicht mehr. Und dann auch das Nein zu diesem war ja dann das Ja zum Neuen. Und jetzt bist du 16 Jahre glücklich verheiratet, feierst ja, Hochzeitstag oder Jahrestag, den ich natürlich nicht mitbekommen habe, weil ich nicht auf Instagram bin, finde ich ganz toll. Und wenn wir mal beim Privaten bei dir bleiben, würde mich auch mal interessieren, was genau schätzt du als Oberpfälzer im Hinblick auf Werte an der Oberpfalz, also diesem ganz Klein-Klein-Denken und dann wiederum an dem vielfältigen Berliner Denken? Was ist da so das, was du sagst, was entspricht dir da sehr?
Oh, da wird es komplex. Also noch als Nachtrag, wir sind tatsächlich seit 16 Jahren glücklich zusammen und haben dann nach 11 Jahren noch geheiratet.
Ach
Und gesagt,
so,
heiraten
okay.
werden wir nie mehr tun. Und dann haben wir dann nach 11 Jahren noch geheiratet, haben vor 5 Jahren geheiratet. Aber sehr, sehr glücklich mit meiner Frau, die mich da also voll und ganz und hundertprozentig
Toll.
unterstützt. Aber ich glaube, das und auch deine anschließende Frage nach der Oberpfalz, das hat wieder was mit dieser, ich sehe es ja hier oben immer eingeblendet, in deinem Erfolg darf leicht sein, mit der Definition von Erfolg zu tun. Ich hatte eine Phase in meinem Leben Mitte 30, ich war finanziell sehr erfolgreich. Und da war eine Phase in meinem Leben, wo ich dann heute den Kopf schüttel. Ich habe damals zum Beispiel, ich habe sehr viel Wert gelegt auf Statussymbole. Ich habe mir einen Fahrer genommen, hatte irgend so eine riesen Luxuskarosse und habe gemeint, ich sei wichtig genug, dass ich mich da durch Mitteleuropa fahren lassen muss. Wo ich im Nachhinein weiß, das war ich nicht, das war Riesenquatsch, das war nicht nötig, betriebswirtschaftlich, unternehmerisch, sondern es war einfach, ich dachte, in dieser Branche, da muss das mit diesen Statussymbolen so sein. Das ist etwas, was ich dann auch völlig über Bord geworfen habe. Statussymbole bedeuten mir überhaupt nichts. Ist in meiner Branche Kommunikation, PR leider manchmal verbreitet, dass man meint, das so tun zu müssen. Das ist aber ein Irrtum, der auch zu keinem Erfolg führt, weil es um die Botschaft geht, die man an die Politik oder die
Genau,
Medien,
um
alles
die
andere ist
Inhalte.
uninteressant. Wer
Ja.
glaubt irgendwie, weil er dass es einen Unterschied macht, mit welchem Wagen er vor einem Politikerbüro vorfährt, der
Stimmt,
irrt,
ja.
entgegen landläufiger Meinung, dass das einen Unterschied machen würde. Nein,
Richtig.
der irrt völlig, im Gegenteil
Ja.
bewirkt das Gegenteil. Und dieses, wie man Erfolg definiert, da war ich auch so viele Jahre völlig auf dem Holzweg. Wenn ich Erfolg rein natürlich über den Gewinn, wenn ich Erfolg über meinen EBITDA, definiere und über sonst nichts, dann habe ich andere Maßgaben. Wenn ich Erfolg so definiere, übrigens auch die Erfolgsdefinition, die bei der Jesse Business School gelehrt wird, dass jede unternehmerische Entscheidung daraufhin und nur dann eine unternehmerische, gute unternehmerische Entscheidung ist, wenn sie sowohl dem eigenen Unternehmen als auch der Umwelt und der Gesellschaft dient.
Sehr gut.
Dass man das nicht, dass es da divergierende Ziele gibt und dass man die sinnvoll vereinen muss, dann sieht die Lebensgestaltung auf einmal ganz anders aus. Also das ist diese berühmte Work-Life-Balance, von der ich sehr, sehr viel halte. Wer nicht glücklich ist in seinem Job, das hat nichts damit zu tun, dass man nicht regelmäßig Sachen machen muss, die man nicht mag. Also das hat, ich bin nicht glücklich, weil ich da 8 Stunden an irgendeiner Maschine in einer Ding, da muss man sagen, ja gut, aber also wahrscheinlich hast du an der Maschine gelernt, wenn du was anderes tun willst, dann mach eine andere Ausbildung, dann bilde dich fort. Also man muss das schon gestalten. Hat nichts damit zu tun, dass man nur, dass ich eine Gesellschaft mir wünsche, in der jeder nur machen kann, was er will. Das wird schöner, aber wäre schöner, es wird nicht funktionieren. Aber wenn man grundsätzlich völlig unzufrieden ist mit seinem Dasein, und da ist es halt schon, wie definiert man Erfolg? Und ich werde als One-Man-Show zum Beispiel, das war eine bewusste Entscheidung von mir, ich werde als One-Man-Show kein Millionär werden. Ich werde nicht reich in den Ruhestand gehen. Wenn ich das will, wenn das auch ein Ziel ist, dann muss ich CEO eines Unternehmens mit 10.000 Mitarbeitern werden. Aber das ist eine unterschiedliche Definition der Ziele. Für mich war halt immer ein Ziel. Ich betrachte die Welt manchmal zugegeben in naiver Manier als einen großen Abenteuerspielplatz. Ich bin immer auf der Suche nach Abenteuern. Und also ich liebe meine Heimat Oberpfalz, aber die Abenteuer finden größtenteils jetzt im beruflichen, im Medienbereich vielleicht woanders statt. Und von daher, für uns ist ganz toll, also dieser Wechsel, wenn du da eine Woche in Berlin zugebracht hast und bist da zwischen Medienhäusern oder bist zwischen politischen Medienhäusern und politischen Gebäuden herumgelaufen und bekommst dort natürlich dann auch die Schattenseiten des Großstadtlebens mit, die ja völlig unstrittig sind. Also man darf nie die Augen verschließen davor, was man da sieht. Und dann kommst du nach Hause in die Oberpfalz und stehst auf deiner, also wir leben wirklich in einem Ort, wir haben in der Corona-Zeit gesagt, wir sind hier sicher, weil für den Ort interessiert sich niemand, auch kein
Keiner, ja.
Corona-Virus. Dann siehst du, wie breit die Spannbreite dieses Lebens ist, der
Ja.
Existenz ist. Und das ist auch wieder Erfolg. Da bin ich der festen Überzeugung, da ist für jeden etwas dabei. Man muss sich aber halt drum bemühen. Und wer mehr Auswahlmöglichkeiten haben will, wer sich aussuchen können will, wo im Land er arbeitet, der muss sich halt anstrengen, sich eine Ausbildung zulegen, die woanders auch gebraucht wird. Aber ich will damit nur sagen, ich glaube, es gibt auch, wir treffen auch Leute bei uns zu Hause, die uns dann sagen, ich würde sterben, wenn ich euer Leben führen müsste. Weil, wenn Freunde uns fragen, wir hätten jetzt einen Babysitter für unsere Kinder sind 30 und also für uns ist das Thema durch. Freitag in 2 Wochen, da müssen wir sagen, das ist schön. Wenn ihr jetzt den nur wegen uns holt, also wir können euch am Mittwoch sagen, ob wir am Freitag in der Oberpfalz sind. Vorher leider nicht. Da sagen viele, ich würde sterben, wenn ich. Wer da ein Lebensmodell mit mehr Solidität, mit einem klar definierten Arbeitstag, der findet jetzt wahrscheinlich eher in der ländlichen Gegend seinen Erfolg und seine innere Zufriedenheit. Und von daher, das hat alles seine Vorteile. Wir neigen jetzt eher der Großstadt zu mit ihrem Quere, aber das kann sich auch. Mag sein, dass wir nächstes Jahr anders denken. Das hat was mit dem Alter zu tun, natürlich mit dem Gesundheitszustand.
Ja, aber was du ansprichst, ist halt durch und durch Persönlichkeitsentwicklung, hat sehr viel mit Reflexion zu tun, hat auch damit zu tun, dass man Reife zulässt und auch Veränderungen erkennt und anerkennt. Und was du auch sagst, natürlich, es gibt unterschiedliche Lebensmodelle. Der eine ist gerne fest verwurzelt und hat gerne Klarheit in Terminen, der andere ist lieber flexibler unterwegs. Aber entscheidend ist ja, dass man das für sich entscheidet, was für einen mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses gelingende Leben ermöglicht. Und da gehört eben auch, finde ich, sehr viel Mut dazu und regelmäßige mentale Boxenstopps, wie ich das immer nenne, um in die Reflexion zu kommen. Da hätte ich gerne mal gewusst, hast du das dir so, hat sich das für dich alles selber so ergeben in Eigenreflexion oder hast du dir auch hin und wieder mal einen Coach gegönnt, damit du dann hier die Weichen neu stellst?
Also ich durfte in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund eben der Struktur meiner Tätigkeit mit sehr vielen auch prominenten Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen eng zusammenarbeiten. Und nennen wir das mal Coaching. Tatsächlich, dass ich mir selbst gegönnt hätte, mal auf ein Seminar, ein Coaching zu gehen. Nein, war nie der Fall. Wenn du mich jetzt fragst, warum. Oh Mann, ich weiß es nicht. Müsste ich drüber nachdenken, warum ich das eigentlich nie getan habe. Ich habe immer versucht, mir bei erfolgreichen, prominenten Menschen oder einfach auch nur Menschen, die mich einfach nur persönlich beeindruckt haben, auch ohne dass sie jetzt vielleicht nach der gängigen Definition da finanziellen oder öffentlichen Erfolg haben. Ich habe immer versucht, mir da abzugucken, was ist denn adaptierbar, was gefällt mir denn an dem und was ist denn auf mein Leben adaptierbar? Wie lebt der? Ah, der lebt so, der löst das und das so, gefällt mir. Aber würde das denn bei mir jetzt funktionieren oder nicht? Und da hatte ich sehr viele inspirierende Menschen um mich herum.
Aha, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist so, ich nenne es immer Begegnungen. Und ich finde es eines der wichtigsten Dinge, wach durch die Welt zu gehen und Begegnung zuzulassen. Und das hat auch mit Zuhören zu tun, mit neugierig zu sein und einfach zu gucken, ja, was, ich finde, in jedem Gespräch lernt man ja auch. Und weil man sich ja, wenn es gut läuft, selber reflektiert. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Vielleicht machen wir auch mal eine zweite Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Bevor ich zur Zusammenfassung komme, hätte ich gerne noch von dir einfach spontan gewusst. Ich stelle einfach mal noch so ein paar schnelle Fragen. Bitte schnell beantworten. Was machst du, wenn du entspannst? Also was ist das, was du dann tust?
Dann widme ich mich meinem Studium der Geschichtswissenschaften an der Fernuni Schweiz oder gehe in meiner Sportart Brazilian Jiu-Jitsu auf die Matte. Beides habe ich in den späten 40ern begonnen und deswegen habe ich da noch viel nachzuholen.
Aha, was hat dich zu dem Kampfsport gebracht?
Das wollte ich schon immer tun. Ich bin nur als Zeuge Jehovas aufgewachsen und da war Kampfsport verboten und ich hole in diesem Punkt ein bisschen meine Pubertät nach, wollte das schon immer tun und jetzt so in den fortgeschrittenen 40ern habe ich es angegeben.
Und was macht
Ich bin
dich
stolzer Träger eines Purple Belts im Brazilian Jiu-Jitsu.
Und was ist etwas, was dich in diesem Moment besonders glücklich macht in deinem Leben?
Ach, mich machen tausende von Dingen besonders glücklich, also hauptsächlich meine Frau, die sorgt für die häufigsten Glücksmomente. Im Sport ist es tatsächlich, Brazilian Jiu-Jitsu ist eine sehr, sehr effektive Form der Selbstverteidigung. Sehr, sehr effektiv, wahrscheinlich die effektivste, die es gibt. Sie basiert aber nicht auf aggressivem Handeln, sondern im Brazilian Jiu-Jitsu kann man warten, bis man böse angefasst wird und dann sofort reagieren. Und das ist so eine Form, auch sein Leben zu gestalten, die dann auch in körperlicher Form zu erfahren, mich glücklich macht. Mein Geschichtsstudium macht mich auch glücklich, weil, zurück, Studium damals abgebrochen. Jetzt hole ich es nach, weil ob das jetzt richtig war, gar nicht zu studieren, das bezweifle ich heute. Da würde ich wahrscheinlich heute anders machen. Aber auch das hole ich nach. Und auch da ist es wieder so, egal welches Skript in Geschichte, über welches Thema der neueren Geschichte ich lese, ich finde in jedem Skript einen Bezug zu meiner Tätigkeit der letzten Jahrzehnte und finde dann einen Grund, dass ich sagen würde, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, hätte ich da eine Kleinigkeit anders gemacht.
Und was macht dich traurig, wenn du in die Welt blickst?
Oh, das wird jetzt ein bisschen endlos. Also,
Eine Sache.
traurig macht mir, wenn wir das Leben von Menschen konkret verbessern könnten mit einfachsten Maßnahmen, indem wir faire Produkte kaufen, indem wir Umweltschutz selbst leben und unsere Zigarettenkippe eben nicht auf den Boden fallen lassen und dergleichen. Alles so Aspekte, die kleine Beiträge des Einzelnen sind. Und ich dann sehe, es geht ja, wenn man die Welt verbessern will, gar nicht unbedingt um die großen Revolutionen und Entwürfe, sondern dass jeder einfach eine Schwelle hat, dass er sagt, es gibt Dinge, die tue ich nicht, weil das schadet anderen Menschen. Und man kann tagtäglich beobachten, dass die Menschen einfach ohne Not Dinge tun, die anderen massiv schaden. Und das macht mich sehr trauriger. Und damit wird man sehr oft traurig im Verlauf einer Woche.
Und die letzte Frage zu deiner Person: Was ist dein Lieblingsessen?
Also es ist alles mediterran und da kann ich jetzt auch wieder Riesenlisten. Aber mit Spaghetti Bolognese liegt man immer richtig.
Aha, okay. Ich danke dir. Ich danke dir auch für deine Zeit und für deine Gedanken. Ich fasse an der Stelle noch einmal zusammen. Wir haben heute gesprochen. Du bist der Experte für Krisenkommunikation und politisches Lobbying. Ich denke, jetzt wissen wir, was das ist. Wir haben Fallbeispiele von dir gehört. Wir wissen auch, dass es dir wichtig ist, auch dass, wenn man gesellschaftlich politisch nachdenkt, dass sich wirklich der Einzelne an die Nase fasst und auch weiß, was er hier selber tun kann. Wir haben auch erfahren, wie wichtig es ist, wenn man zum Beispiel wie du auch unter extremen Zeitstress und unter Anspannung gute Texte schreiben will, die journalistisch hochwertig sind und auch die Außenwelt dann auch wirklich auf den Punkt verstehen kann, dass da sehr viele Jahre der Übung im Kleinen vorausgegangen sind und du dich dann systematisch auf das Unternehmerische vorbereitet hast. Wir haben von dir gehört, dass der Sprung von der kleinen Stadt Amberg oder in der Gegend Oberpfalz dann auch hin nach Berlin für dich sehr, sehr wichtig war, sehr gut war und du diese Vielfalt sehr schätzt. Wir haben auch sehr viel über dich persönlich erfahren. Jetzt ist es so, ich übergebe dir das Wort zum Abschließen. Erfolg darf leicht sein, zieht sich hier immer durch den Podcast. Was möchtest du uns noch mitteilen in diesem Moment?
Diese Zusammenfassung war jetzt so erschöpfend, ich bin so beeindruckt, dass ich das selbst leider nicht besser kann. Einfach nur jeden Morgen aufstehen, jeden Morgen den Tag als Abenteuer betrachten und jede, und wenn es die kleinste unangenehme Verrichtung des Tages ist, jede Tätigkeit, alles, was man im Leben tut, kann man auch mit Freude tun. Und dann gibt es nämlich keine kleinen Sachen mehr, keine unbedeutenden Dinge mehr. Tun muss man sie, die meisten Sachen sowieso. Man kann sie auch mit Freude tun. Und vielleicht jeden Tag ein paar Minuten darüber nachdenken, wie man noch etwas optimieren kann oder was man Neues angehen kann oder welche neuen Ideen für einen selbst die richtigen wären.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.